Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute haben wir wieder ein vertriebliches Thema. Wieder ist gut. Ich habe ja sehr, sehr viele Podcast-Gäste aus dem Bereich Vertrieb und Marketing, weil das ist halt einer der spannendsten Bereiche, einer der spannendsten Unternehmensteile, wenn es ums Thema Videokommunikation geht. Und heute ist bei mir zu Gast der Olaf Mörk. Grüß dich, Olaf.
Hallo Florian und vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Ja, für alle, die Olaf nicht kennen, und das sind wahrscheinlich doch einige, vielleicht ein paar kurze Sätze über dich. Olaf ist seit über 30 Jahren Experte im internationalen B2B-Marketing und von seiner Selbstständigkeit entwickelte er als Marketing Director bei Weltmarktführern innovative Marketingstrategien. Er ist außerdem auch noch ein ziemlich renommierter und viel rumgekommener Autor, Speaker und Inhaber des Unternehmens Marketing. Ist übrigens ein sehr, sehr schöner Begriff, Marketing. Seine Mission ist es, durch effektive Marketingstrategien seinen Kunden viel Geld, Zeit und Nerven zu sparen. Und über solche Inhalte sprechen wir heute, denn heute ist unser Thema die proaktiven Marketing- und Vertriebsimpulse. Und was man sich darunter vorstellen kann. Auf jeden Fall ein spannendes Thema, weil es auch sehr gut zum Thema Videokommunikation passt. Aber bevor wir da reingehen, Olaf, ich weiß ja nicht, ob du schon mal eine Folge von mir in meinem Podcast gehört hast, dann gibt es die drei Einstiegsfragen, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Bist du bereit?
Ja, voll bereit, Florian. Bin ich ja mal gespannt.
Ja, das ist ein bisschen philosophisch, aber ich finde, ich habe das mal vor anderthalb oder zwei Jahren von einem befreundeten Trainer gehört, der hat mir mal davon erzählt und dann wurde ich auch mal in einem Podcast interviewt, wo ähnliche Fragen gestellt wurden und dann dachte ich mir, das ist so eine ganz spannende Sache, um mal so nicht immer sofort ins Fachliche zu gehen, sondern auch das Menschliche und das Persönliche am Anfang mal ein bisschen rauszukitzeln und deshalb habe ich von einem guten Jahr angefangen, genau diese drei Fragen immer zu stellen. Frage Nummer eins, ein bisschen philosophisch betrachtet, wenn du eines Tages auf dem Sterbebett liegst und dein Leben Revue passieren lässt und schaust, was du alles in deinem Leben geschafft und vor allen Dingen, was du alles gelernt hast. Welche eine Sache, welche eine Fähigkeit gibt es, die du jetzt noch nicht kannst, die du noch unbedingt lernen möchtest, dass du dann zufrieden auf dein Leben zurückblicken kannst?
Ja, diese berühmte Bucketlist. In der Tat gibt es eine Sache, die ich ja noch gar nicht gelöst habe, aber es geht ja darum, irgendwann mal gelöst sein soll. Das ist Sprachenlernen. Und zwar würde ich gerne 10 Sprachen lernen, aber, jetzt kommt das große Aber, nur die wichtigsten 100 Worte davon. Also jetzt kommt schon eine große Einschränkung, weil ich habe sehr viel in der Welt zu tun, immer mal wieder, oder bin auch sehr viel schon rumgereist und habe dann zum Beispiel in China gemerkt, da konnte ich gerade vielleicht 20 chinesische Wörter, wenn es überhaupt 20 waren. Und mit diesen 20 Wörtern nur haben sich mir ganze Welten eröffnet. Die Leute haben gelächelt, man da nie haut, ist ja wirklich ganz einfach. Also heißt nicht schlagen, sondern hallo, guten Tag, nie hau, nicht hauen, so habe ich es mir einfach gemerkt mit Eselsbrücken, anders lerne ich gar keine Sprachen. Und es waren so schöne Erlebnisse und es waren vielleicht 20 Worte, sage ich jetzt mal, mehr war das nicht wirklich und die hatten damals kein Wort Englisch und natürlich ging nur Chinesisch oder gar nichts. Und es waren wunderschöne Erlebnisse und von diesen 10 Sprachen, die ich davor habe, die ich definitiv noch nicht kann. Deutsch, klar, zählt dazu, schon mal eine abgehakt, Englisch, logisch, aber dann wird es schon eng. Und auf jeden Fall möchte ich davon noch eine fließend sprechen, das wäre Italienisch. Und mit diesen anderen 7 Sprachen, denke ich mal, da kommt man wirklich auf der ganzen Welt durch. Ich habe die noch gar nicht fest definiert, es stehen schon ein paar Sprachen fest. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen mal wieder mit Italienisch angefangen, weil das soll ja eine fließende Sprache, einigermaßen fließende Sprache mal werden, weil mich das einfach auch, ja, das Land und die Leute faszinieren und ich mich immer wieder ärgere, wenn ich da immer nur Danke, Bitte und guten Tag oder was auch immer hinbekomme, das ist einfach schade, weil dann stoppt die Kommunikation, weil die sind ja extrem bemüht, die Leute, und ich kann dann nicht antworten, ich komme mir immer so doof vor, und das möchte ich auf jeden Fall noch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, also einiges dafür tun, dass es ja zu vielen schöneren, weiteren Momenten dann auch indirekt führt.
Sehr schön. Spannend. Habe ich noch nie gehört, dass jemand 10 Sprachen lernen will, aber ist auf jeden Fall klasse, vor allen Dingen. Nur 100 Worte. Ja, meine ich ja, aber ist klasse, weil 100 Worte reicht ja für vieles. Also ja, ich kenne das ja selber. Die erste Erfahrung in der Hinsicht, gut, Englisch kann ich doch recht fließend. Als Jugendlicher war ich mal 6 Wochen in Kanada. Das war schon ganz spannend, hat ganz gut gefluppt. Und dann nochmal, ich glaube, 3 Wochen in England. Aber wo ich es so richtig mal erlebt habe, auch erst als Erwachsener, war in Holland. Weil meine Frau, die konnte so ein paar Brocken Niederländisch halt, ne, danke wel, und mehr weiß ich auch nicht mehr, Ashte Belief, glaube ich, und ein paar Sachen mehr. Und du hast sofort gemerkt, dass die Menschen viel, viel freundlicher und offener waren. Da haben wir mal nachgefragt, ne, wie kommt's eigentlich? Wir haben nämlich auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht, gerade so vor knapp 20 Jahren. Da war irgendwie zu einer WM- oder EM-Zeit, waren mit unseren besten Freunden, waren die Kinder alle noch ganz klein in Holland, und da haben wir echt erlebt, dass wir richtig blöde angefeindet wurden. Und dann haben wir mal ein paar Jahre später nachgehakt, und die meinten 2 Gründe. Die junge Generation hatten immer so ein bisschen Probleme, so gerade zu der Fußballzeit, ne? Das war so eine Rivalität. Und die Älteren noch gar nicht mal aus der Kriegszeit, sondern so aus den 60er, 70er, 80er Jahren, weil halt sehr viele Deutsche nach Holland gekommen sind, zum Urlaub machen und mit einer Selbstherrlichkeit aufgetreten sind. Ohne ein Wort, die verstehen natürlich alle Deutsch, überhaupt kein Problem, die können auch alle Englisch, aber es ist halt einfach unverschämt, in ein fremdes Land zu gehen und auf Deutsch loszuquatschen und zu erwarten, dass die Leute es können. Deshalb in Holland spreche ich nie Deutsch, spreche immer Englisch. Das ist auch spannend. Meine Frau, die hat Familie in Kanada. Die wurde sogar schon mal für eine Kanarierin gehalten, weil sie so einen leichten Akzent hat, weil sie so oft in Kanada schon war. Und da waren die total happy immer alle, wenn du mit 2, 3 Brocken Niederländisch angefangen hast, ne, so wenigstens Danke und Bitte, und dann auf Englisch, dann ganz, ganz anderer Gesichtsausdruck, und dann haben die auch dann irgendwann uns auf Deutsch bedient, also wir waren in so einem Strandrestaurant regelmäßig, dann kamen die auf Deutsch an und ich so, nee, wir können ruhig Englisch sprechen, also ich spreche nicht jeden Tag Englisch, na, also das kann ich bestätigen, oder in Polen, meine Frau ist ja Polin, wenn wir da sind, ich kann kein Polnisch, ich verstehe ganz rudimentär das meiste, so jeden Tag. Oder kannst du mir zusammenreiben, wenn wir irgendwo essen waren und so, wenn ich wenigstens mal Dziękuję gesagt habe oder Bardzo dobrze oder so die paar Sachen, die ich kann, direkt alle total. Und das ist ja normal. Das ist in Frankreich genauso, das Französisch kann ich deutlich besser, in Spanien auch. Also kann ich absolut unterschreiben. Ist ein super Vorhaben und auf jeden Fall aus meiner Sicht ein richtig gutes. So, dann kommen wir zur zweiten Frage. Das ist auch, ja, nicht philosophisch, aber es ist schon so ein bisschen, geht auch in Richtung Bucketliste. Und zwar, so ganz weit betrachtet, haben wir so schön, macht den Kopf ganz weit auf. Wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten, wenn Geld keine Rolle spielt? Und mit Arbeitsplatz meine ich das, was du jeden Tag tust. In dem Fall, wenn Geld keine Rolle spielt, wahrscheinlich nicht mehr, um Geld zu verdienen, aber was dein Ding ist, aber vor allen Dingen auch, wo du es tust.
Ist auch eine schöne Frage, und fange ich mal mit dem Geld an. Es ist eigentlich gar nicht so sehr, liegt es immer an diesem Geld, um was umzusetzen, egal ob jetzt Arbeitsplatz oder Wünsche. Das Geld wird immer sehr gerne vorgeschoben als, ich sag mal, Ausrede, warum es nicht klappt. Ja, wenn ich Geld hätte, dann würde ich das und das tun. Es ist vielmehr der Kopf, sag mal, den ich dorthin bringen muss, und ich kann sehr viel auch ohne Geld oder mit wenig Geld erreichen, um ja gewisse Ziele zu verfolgen, um umzusetzen. Ja, das jetzt nochmal als Eingangsbemerkung, weil ich wollte noch nachdenken. Und zwar in der Tat ist es auch in Italien eine kleine Berghütte, autark, also sprich Wasser und Strom kann man ja selbst produzieren mit einer Solarzelle. Das habe ich schon ausprobiert. Jetzt privat mache ich es auch. Also mein Arbeitsplatz, der läuft im Sommer komplett über quasi Solarstrom. Aber jetzt einfach aus Neugierde auch, funktioniert das Ganze. Ich war sehr skeptisch. Es funktioniert wunderbar mit Zwischenspeichern, also Laptop und so weiter. Kleine Büromaschinen, gar kein Problem. Und das kann ich natürlich dann auch irgendwo anders, wenn die Sonne einigermaßen scheint, transferieren. Und da wäre so eine Berghütte recht angenehm, weil A, schreibe ich recht viel, oder es ist eine Art Hobby für mir, die Bücher zu schreiben. Das entspannt mich, hört sich jetzt komisch an. Für manche ist es eine Qual, für andere entspannt es, wenn sie sich da sammeln. Und vor allem, man lernt unglaublich viel dazu, wenn man Bücher schreibt, wenn man sich fokussieren muss und versuchen muss, es erstmal zu verstehen, bevor man es jemand anderem wieder versucht, irgendwie zu erklären, wie es funktioniert oder auch nicht funktioniert. Und sehr gut schreiben kann man in so einer Hütte. Ich habe es auch schon ausprobiert, also so eine Hütte, sagen wir, angeschafft bzw. gemietet und dann Marketingstrategien entwickelt. Und von meinen 5 größten Strategien, die relativ aufwendig sind, sind 2 in so einer Art Berghütte tatsächlich entwickelt. Also man ist ja extrem reduziert, kann ich nur jedem empfehlen, es zumindest mal auszuprobieren. Tut gar nicht weh. Am Anfang denkt man, oh Gott, was für eine Schrottidee, auf was bin ich da gekommen? Kann ja gar nicht funktionieren, weil kein Strom und nichts, aber es ist eigentlich alles sehr einfach lösbar und man fokussiert sich viel mehr auf die Dinge. Man hat viel bessere, nachhaltigere Lösungen, die super durchdacht sind, weil das Ganze drumherum, dann hier noch was und da eine SMS und 15 Anrufe zwischendrin. Da kann man einfach sich nicht so fokussieren. Und deshalb ist es für mich ein Ziel, also auch relativ einfach, denke ich mal, umzusetzen, mal irgendwann den Arbeitsplatz in so eine Art Berghütte zu outsourcen. Natürlich nicht jeden Tag im Jahr, sondern überwiegend. Gerade mit so einem Podcast, wenn ich jetzt WLAN bräuchte, beziehungsweise es geht dann über Satellit, ist auch kein Problem. Macht mein Bruder, also der ist schon in Italien sehr autark und arbeitet mit Satelliten und hat ein besseres Internet, wie irgendwo in Deutschland, sag mal, zu bekommen ist. Das ist erstaunlich. Im Ausland ist es meistens einfacher. Und man kann dann einfach ich sag mal, Workation ist ja der neue Ausdruck. Man arbeitet, man lebt, man genießt. Die Arbeit ist dieselbe, sag ich jetzt mal, nur die Aussicht und das Umfeld ist schöner. Und da entstehen auch letztendlich mehr Freiräume und auch letztendlich mehr, ja, gerade wenn es um Kreativität und so weiter geht. Weil diese Dinge, die kann gerade die KI, ist auch immer ein heißes Thema in heutiger Zeit, nicht und auch noch lange nicht, wenn es um solche Art von Strategien und Dingen geht. Klar, googeln kann ich viel oder Perplexity, wie sie alle heißen, aber diese Dinge werden noch eine längere Zeit nicht gehen und insofern war so eine Hütte doch eine ganz schöne Option für die Zukunft.
Mhm. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ist auch einer meiner Traumarbeitsplätze, zwar nicht in Italien, ich liebe die Schweiz, Schweizer Berge. Mhm. Da war ich als Kind sehr, sehr oft. Mein Vater war beruflich viel in der Schweiz. Witzigerweise kommt meine Stiefmutter aus Südtirol, von daher habe ich auch eine Beziehung zu Italien und Bergen, wobei ich ehrlich gesagt nur einmal da war in Südtirol. Aber ich kann es absolut nachvollziehen. Ich bin in 2 Wochen bin ich in einer Hütte, es ist ein Ferienhaus, in der tiefen Eifel. Es ist ein kleiner Ferienpark, aber ansonsten, da ist eigentlich nichts. Eine Freundin von uns, die hat ein Ferienhaus sich da in der Corona-Zeit gekauft und die ist halt recht selten da und die freut sich immer, wenn mal einer hinfährt und nach dem Rechten sieht und den Strom bezahlt und das war's. Und deshalb, ich war jetzt letzte Woche schon da, vor 4, 5 Wochen und jetzt klinke ich mich genau eine Woche aus, um halt ein Buchprojekt zu schreiben.
Genau, oh, toll. Grund. Super, süß, erfahre ich noch was über dich im Podcast. Das finde ich sehr gut. Ja, oder zieh doch an den Lago Maggiore, weil dann bist du in der Schweiz und ich in Italien. Das wäre auch eine super. Und wir treffen uns dann ab und zu mal in der Mitte. Weil das ist so eine Ecke, also auch so eine Lieblingsecke von mir. Jeden, der es nicht kennt, Gardasee kennen alle, gehen alle hin, ja. Aber es gibt dann wirklich noch einen kleinen Geheimtipp, Lago Maggiore, fantastisch. Man hat quasi einen sehr hohen Lebenslevel, tolle Menschen, Natur ohne Ende, wunderschöner See, die Schweiz ist ja direkt drin, Italien ist drin, also Multikulti ist auch und es macht einfach Spaß in dieser Ecke und da kann man sich noch einigermaßen solche Wünsche erfüllen, zumindest auf der italienischen Seite.
Mhm. Ja, guter Tipp. Also ich hatte mal einen Kunden, der am Gardasee eine schicke Villa hat und immer davon erzählte und Fotos geschickt hat. Deshalb, ich war aber noch nicht da, aber habe schon auf meiner Bucketliste, dass ich mal da runterfahren möchte mit Joanna. Und Lago Maggiore kenne ich von, weiß ich jetzt gar nicht. Aber irgendeiner, der war da auch immer. Ich glaube, meine Stiefmutter hat mir auch schon mal davon erzählt. Meine Eltern waren, glaube ich, mal da. Bei mir ist es eher so, also das ist auf jeden Fall auf meiner Bucketliste, aber so mein Traum ist irgendwo Südfrankreich, Provence. Mhm. Wann war das? Doch, doch, in der Nähe von letztes Jahr nicht, aber die 2 Jahre vorher waren wir in Südfrankreich in der Nähe von der Ardèche. Das ist 10 Minuten schön. Von der Ardèche zum Kanufahren. Ich habe es leider nicht jedes Mal geschafft, weil ich beim ersten Mal krank wurde. Aber da gibt es diesen berühmten Steinbogen über die Ardèche, den Vallon, den Pont d'Arc. Und daneben gibt es eine Stadt, Vallon-Pont d'Arc. Und da in der Nähe, in einem kleinen französischen, ja, ich glaube sogar mittelalterlichen Städtchen namens Barjac. Das ist mehr so runter in die Provence, weiter südlich. Also bis in der Viertelstunde bist du an der Ardèche zum Kanufahren. Aber der Ort selber ist schon Provence. Du guckst über die Lavendelfelder und so. Und da haben wir 3 Mal Urlaub gemacht. Und da habe ich ein Ferienhaus entdeckt. Das ist allerdings schweineteuer. Das ist so ein richtig Luxusding. Aber das hat so eine fette Fensterfront. Und du guckst halt über diese Ebene, ne, mit den ganzen Lavendelfeldern und so. Und das ist natürlich ein absoluter Traum. Also das... Oder an der spanischen Küste irgendwo, so an der Steilküste, so bei Calpe unten, da gibt es auch so ein paar Häuser, wo dann wirklich, man muss dann irgendwie 50 Meter runterlatschen mit so einer Treppe, um ans Meer zu kommen, aber du guckst halt oben direkt aufs Mittelmeer. Sowas in der Richtung. Aber so, da siehst, wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Die Alternative ist im Winter eine Hütte in Bergen in den Alpen in der Schweiz. Ja, die dritte Frage, last but not least. Welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet oder würdest du gerne begegnen und was hättet ihr miteinander besprochen oder was würdet ihr miteinander besprechen?
Ja, es gibt eine Persönlichkeit, finde ich echt schade, dass die nicht mehr lebt. Das ist der Tesla, also nicht der Elon Musk mit seinen Tesla, sondern der Nikola Tesla. Das ist für mich einer der faszinierendsten Menschen, Erfinder, sonst wäre auch dein Podcast gar nicht möglich. Also Radio hat er unter anderem erfunden, ich glaube WLAN indirekt, ganz, ganz viele Technologien und so weiter. Und er hat auch sehr viel schon gelöst, Energieprobleme. Und ich würde ihn fragen, ja, wie er denn das anpackt jetzt mal, gerade Energie. Es war auch in ganz vielen Energieformen drin, zum Beispiel dieses AC, das kommt auch von ihm, hat er auch damals erfunden. Er hat gegen Windmühlen gekämpft, war zu Lebzeiten eigentlich mehr. Da wurde er mehr abgeschossen als, sage ich jetzt mal, hofiert, wurde immer platt gemacht und ist eigentlich schade und trotzdem immer wieder aufgestanden. Also der hat gegen Windmühlen gekämpft, weil seine Technologien eben so genial waren, dass sehr viele Wettbewerber gegen ihn waren und es hat es ganz, ganz schwer gehabt zu Lebzeiten. Ist auch, glaube ich, relativ arm verstorben. Bettelarm sogar. Hat hunderte Patente gehabt, die wir heute noch nutzen. Also muss man sich mal vorstellen. Und ich denke, dass es einer der Menschen wäre, der ganz viele Themen dieser Welt, die wir gerade haben, relativ einfach und vor allem sauber in den Griff bekommen hätte. Und ja, leider ist er nicht mehr da, aber da hätte ich mit ihm gerne mal drüber geredet, wie er denn das sieht. Und auch mit Induktion hat er, glaube ich, auch ganz viel erfunden und kabelloses Aufladen. Und also Dinge, die sie manchmal lesen wie so Science Fiction, aber die sind jetzt schon umgesetzt in der Realität. Also es war kein Spinner, den man ja auch manchmal hat, die tolle Ideen haben. Aber es war so einer wie Galileo Galilei, der auch sehr viel schon erfunden hat, verschlüsselt hat in seinen Erfindungen und letztendlich das vorgeschoben hat, um wieder andere Ziele zu erreichen. Aber der Tesla hat dann noch mehr umgesetzt in der Praxis und von ganz vielen Dingen, inklusive WLAN, können wir heute noch davon profitieren und das fasziniert mich einfach.
Spannend. Wobei ich mal gelesen habe, dass das WLAN, also natürlich Funken an sich, kommt von ihm, aber das WLAN als solches ist von einer Frau erfunden worden. Ich glaube, da hat das amerikanische Militär gearbeitet. So, ich weiß nicht mehr ganz genau. War nur sehr spannend, dass es, glaube ich, eine Frau ist. War schon lange her, die ein Patent auf irgendwas dann auch hatte, auf dem wiederum unser jetziger WLAN-Standard basiert. Spannend. Dann der Bogen zurück. Wobei, naja, es gehört alles dazu, finde ich. Das ist immer spannend. Ja, aber wenn man nur über Fachliches spricht, dann ist ja auch langweilig auf Dauer. Das ist
richtig, ja.
Und zwar proaktive Marketing- und Vertriebsimpulse. Was kann jemand, der sich damit noch nicht so auskennt, darunter verstehen, in 3 kurzen Sätzen gesagt?
Ja, dann mache ich mal lange Sätze mit Kommas und. Nein, es soll einfach eine Lösungsmöglichkeit sein, um sie viel Zeit, Geld und Ärger zu ersparen, sage ich jetzt mal in der heutigen Zeit, indem man die ganzen Themen anpackt. Wir haben gerade eine Marketingrevolution, wie wir es die letzten Jahrzehnte noch nicht hatten. Und wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das ist ein uralter Satz. Ich habe ihn auch nur bei dir mal gelesen.
Vorher. Genau, das war mein Slogan lange Zeit, genau.
Ach, sogar, okay. Und da hatte ich, das ist nämlich das Einleitungswort in eins meiner Bücher, und das habe ich dem Heraklit von Ephesus damals entnommen, sage ich jetzt mal, der vor über 2500 Jahren diesen Satz schon geprägt hat, und der ist treffender denn je. Wir sind gerade in einem extremen disruptiven Umfeld von neuen Gesetzen, Regelungen, Marketing, KI und wie sie alle heißen. Und da habe ich über tausende, zehntausende Seiten durchforstet, Studien, hunderte Studien analysiert über Jahre und bin dann quasi auf ein Buch gestoßen, habe es verdichtet zu einem Buch, proaktive Marketing und Vertriebsimpulse, um eben aus diesem Wirrwarr rauszufinden. Da ging's, oder geht's auch in dem Buch schon um virtuelle Avatare und alle mögliche Kommunikationsformen, wie sie auch die Kommunikationsform umbrechen, Bild, Text, diese Dinge und lesen, also sehen, hören, lesen, wo natürlich auch Video mit dazu zählt, dass es komplett umbricht und wieso es umbricht und wie es in der Zeit ankommt. Also jetzt nicht einfach irgendwas behaupten, sondern auch sagen wir, einigermaßen ein Beweis führen, welche Technologien sich durchsetzen, wieso sie sich durchsetzen und vor allem, wie ich es letztendlich so einfach wie möglich nutzen kann, dass ich es sofort umsetzen kann und nicht irgendwie theoretisches Geschwafel, habe ich auch viel gefunden auf meiner Reise zu diesem Buch. Dachte, ah ja, aber jetzt, wie setze ich es um? Und ich habe dann auch immer versucht, da Praxisbeispiele mit reinzupacken aus eigener Erfahrung, aus Modelle, die gibt's noch gar nicht, die kommen jetzt erst so langsam hoch. Das sind die NBA Agents, also es hat auch mit KI zu tun, also Next Best Action, das sind quasi Agenten, die ich im Internet losschicke, die für mich irgendwelche Jobs erledigen, dann wieder zurückkommen und sagen, hey, Florian, ich habe das so und so gelöst, soll ich machen? Und dann sage ich, okay, machen wir. Und dann marschiert er wieder los. Also das geht jetzt inzwischen alles. Es war damals, als ich angefangen habe mit dem Buch, noch blanke Theorie. Ist inzwischen schon in der Praxis angekommen, sind diese KI-Agents, die man immer mehr lesen tut im Moment, und virtuelle Influencer gibt es ja auch schon, die verdienen schon Millionen pro Monat, wie Mel Michaela kann man sich gar nicht vorstellen, das sind quasi Avatare wie wir, die sehen aber avatariger aus, und man kann da zum Beispiel auf Instagram schauen, das Profil von Mel Michaela, ganz interessant. Da heißt, ich bin ein Avatar aus LA und so weiter und so fort, schreibt die. Also sie schreibt es auch hin und die macht Millionen Umsätze, kann man sich gar nicht vorstellen. Produziert Songs, macht irgendwelche Promotions für Kosmetik als Avatar, also wohlgemerkt. Wie will sie sich denn schminken? Aber die Produkte laufen wie geschnitten Brot. Und es sind so die ersten Vorboten, dass der Einschlag auch im B2B immer näher kommt in die Richtung. Manche versuchen es auch schon. Viele sind auch schon auf die Nase gefallen. Gibt's auch schon die ersten Beispiele. Aber es wird sich weiterentwickeln. Und ja, es ist eine spannende Sache. Jetzt waren es, glaube ich, mehr wie 3 Sätze. Bin ich wieder ruhig.
Was mich jetzt, alles gut, was mich jetzt interessiert ist, was ist das Proaktive? Also wenn ich das so lese, proaktive Marketing- und Vertriebsimpulse, dann denke ich daran, dass ich mit Content, mit irgendwelchen Inhalten jeglicher Art auf meine Zielgruppe zugehe, vielleicht dann auch hyperpersonalisiert und sie direkt anspreche, also ohne drauf zu warten, dass sie irgendwas suchen. Das ist ja proaktiv. Also ich mache ja was, ohne dass jemand anders das macht. Was ist das, die Richtung, oder was genau heißt proaktive?
Geht schon in die Richtung, genau, weil Stillstand, also wenn ich jetzt nichts mache, das ist Rückschritt. Das ist, wenn ich auf dem Laufband jetzt springe und mich schleudert es hinten irgendwie weg. Also das ist in der heutigen Zeit, sagen wir, fatal, wenn ich still stehe. Deshalb muss ich proaktiv handeln. Also ich muss quasi meine Strategien, um in der Zukunft Erfolg zu haben, mehr denn je proaktiv anpacken. Also wenn ich jetzt nichts mache, dann sagen wir, wird es irgendwann, wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das Leider gilt dieser Satz für, behaupte ich mal, 90% der Unternehmen. Und deshalb muss ich proaktiv handeln. Also ich muss mir überlegen, wie kann ich denn mit meiner Zielgruppe irgendwie interagieren? Was möchte ich denn überhaupt von der? Möchte ich meine Markenbekanntheit stärken? Möchte ich mehr verkaufen? Oder möchte ich Kunden binden, Neukunden finden? Also müssen wir erstmal ein Ziel, was will ich denn überhaupt erreichen? Und wenn ich das schon mal weiß, weiß ich schon verdammt viele, weil viele haben das so locker mal definiert, aber sie setzen es nicht um. Und um das umzusetzen, wenn ich zum Beispiel jetzt Neukunden möchte, das wäre mal nur ein Beispiel für ein Ziel, ja, dann muss ich eben irgendwas machen. Also sprich, ich muss handeln, ich muss proaktiv werden. Das kann sein, ein Video zu machen über ein bestimmtes Themengebiet, dass ich sage, ja, ich mache da jede Woche auf LinkedIn oder wo auch immer ein schickes Video und positioniere mich als Experte, dass die Leute auf mich aufmerksam werden und mal vielleicht irgendwann nach dem 30. Podcast, wenn auch immer, zum Hörer greifen oder mit mir Kontakt aufnehmen. Und das ist dieses proaktive Handeln. Und da gibt es verschiedene Strategien dazu. Ich muss das richtige Social Media erwischen, ich muss das richtige Format erwischen, die richtige Länge. Und da ist es sozusagen in dem Buch ganz, ganz viele Checklisten, Tipps auch zu Podcasts zum Beispiel, sogar wie ich ein virtuell Influencer finde, also das muss man sich mal vorstellen, denkt man, das Thema ist ewig weit weg, aber da ist ein komplettes Briefing drin, um virtuelle Influencer, die für einen passen könnten, wenn man es denn möchte. Muss man sich auch mal überlegen, macht es überhaupt Sinn oder nicht? Also für viele macht es auch keinen Sinn, diese teilweise richtigen Hype-Dinge. Aber dann hat man sich schon mal damit auseinandergesetzt und ich kann mir mal eine proaktive Strategie zusammenbasteln, die sofort funktioniert und aber auch in 5 Jahren oder auch in 10 Jahren noch funktionieren wird, weil da gewisse Elemente drin sind, die quasi ja auch in die Zukunft gerichtet sind. Auch so ein Hobby von mir ist Trendforschung, Prognosen, was kommt, was geht, was bleibt mit diesen ganzen Trends. Und wir sind gerade auch in ein paar großen Umbruchsituationen. Social Media wird auch nochmal stark umbrechen. Das ist einer meiner Lieblinge, der Scott Brinker, von dem ich sehr viel halte vom Marketing her. Ist in Deutschland relativ unbekannt, kennt fast keiner. Das wäre auch einer, den ich mal gerne als lebende Person sehr gerne treffen würde. Ich halte unglaublich viel von ihm. Und er hat auch ganz viele Prognosen erstellt, die ganzen Marketingwelten mit der ganzen KI-Bubbles und was es alles gibt. Unglaubliches Lebenswerk, was er jetzt schon zum Glück zu Lebzeiten geschaffen hat, auch ständig aktualisiert. Unbedingt mal sich anschauen, wenn man sich dafür interessiert, kommt auch in jedem meiner Bücher immer irgendwas über Scott Brinker vor, weil der eben so gut ist und es fast keinen Vergleich zu ihm gibt, aber ist in Deutschland relativ unbekannt. Und der zeigt eben auch durch sein Handeln, wohin gehen die Trends. Ich verfolge es schon seit vielen Jahren und er hat verdammt oft recht, so dass man weiß, jetzt kommt eher mal die KI, die natürlich bei ihm auch schon ganz lange auf der, sagen wir, Liste steht. Wie entwickeln die sich diese Kurven und wie entwickelt sich Social Media, wie entwickelt sich Web 3, mal ein paar ganz neue Themen reinzubringen. Das sagt jetzt noch fast keinem was, solche Themen. Und was kann ich vor allem einfach dafür tun, dass ich in Zukunft davon teilhaben kann, nicht hinterher renne, weil das Problem derzeit im Marketing ist, ich renne immer hinterher, gibt es wieder was von KI und kaum hast du dich da eingearbeitet, ist nächste Woche schon wieder irgendwas Besseres in KI da. Erst ist es ChatGPT, dann ist es Perplexity, dann ist es dies, dann ist es das. Also es entwickelt sich ja mit Raketengeschwindigkeit weiter und letztendlich rennt alles irgendwie hinterher und man erstellt immer mehr KI mit KI. Da kommt natürlich sehr viel Schrott dann auch raus an Content. Und diese Art von Content-Marketing, oder wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Video, jetzt kannst du das auch reinhauen in eine KI und sagen, mach mir 8 Videos draus. Du bekommst diese 8 Videos. Nur bei dem Qualitätsanspruch vom Florian, wie ich dich so kenne, sagst du, nö, so, das wird mir nicht gesendet. Ich versau doch nicht meinen Namen, meinen Ruf. Und da hast du natürlich auch vollkommen recht, weil es ist schon schrottig, es kann was Gutes dabei rauskommen, aber muss nicht gut dabei rauskommen. Und das ist eben auch das Gefährliche. Und deshalb muss ich diese proaktiven Strategien für mich selbst erstmal erkennen, was will ich und wie setze ich es um. Und dann brauche ich mir gar keine so großen Sorgen machen, was da immer mal wieder passiert. Es sind ja so viele Hiobsbotschaften und dass ich da, sag mal, sauber eine rote Linie habe und geschmeidig, sag ich jetzt mal, durchkomme.
Was mich ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, ist die Aussage, die du aufgrund deiner beruflichen Erfahrung und deiner Arbeitspraxis hast, dass Unternehmen jetzt mal also proaktiv werden müssen. Ich weiß, dass es das gibt, ich habe das schon kennengelernt, aber immer wieder, wenn ich davon höre, bin ich einfach fassungslos, weil ich komme aus einer Branche, da hatte ich vielleicht auch das Glück oder das Pech, so spät einzusteigen. Ich komme aus ja einer Musik- und Medienbranche, die, als ich studiert habe, Ende der 90er Jahre noch in einem gigantischen Hype war und dann total abgestürzt ist. Und ich kenne es aus dieser Zeit, und es hat mich halt beruflich wahnsinnig geprägt, also auch im Negativen, auch persönlich. Und jetzt in den letzten Jahren krieche ich da halt raus. Ich kenne es halt nicht anders, als dass man sich wirklich auf gut Deutsch allerwertesten aufreißen muss, überall klappern, klingeln und hallo, hier bin ich und überhaupt, damit man halt überhaupt an Aufträge rankommt und es halbwegs läuft. Früher war ich Marketing- und Sales-technisch, um Gottes Willen, hatte ich keine Ahnung von, aber ich habe das immer so mitbekommen. Man musste Hans Dampf in allen Gassen sein. Ich hatte das hauptsächlich über Networking. Immer präsent, proaktiv, bis der Arzt kommt. Ich erinnere mich noch an Gespräche meiner Schwiegermutter schon vor vielen, vielen Jahren, als sie dann immer noch nicht verstanden hatte, was ich mache. Ja. Damals hatten wir noch unsere Produktionsfirma nur, also wir haben Audio- und Videoproduktion gemacht, meine Frau und ich mit unserem Team. Und da fragt mich meine Schwiegermutter, was machst du, wenn die Firma geht? Sag ich, naja, 80% der Zeit verbringe ich damit, Kontakte zu knüpfen, zu kommunizieren, an neue Aufträge zu kommen. Und so 20% der Zeit arbeite ich an Aufträgen, weil ich auch nicht alleine gemacht habe. Ich war immer derjenige bei uns im Team, der verantwortlich war, dass Sachen reinkommen. Na, also völlig fassungslos. Ich dachte, du gehst in die Firma und du arbeitest. Ich dachte, das ist Arbeiten. Ja, aber du arbeitest an Projekten. Sag ich, aber woher kommen die Projekte? Ja, die kommen doch so. Sag ich, naja, also sie hat Medizin studiert, hat allerdings, ziemlich bald sind die schon in Polen, Anfang der 80er Jahre sind die weggegangen, also wegen des Forschungsauftrags. Mhm. Mein Schwiegervater, der auch Medizin studiert hat, nach Deutschland kam und dann war dieser Ausnahmezustand, Solidarność war das, glaube ich, ne? Und da durften sie nicht mehr zu, oder erstmal durften sie nicht mehr zurück und dann sind sie halt in Deutschland heimisch gewesen oder haben sesshaft geblieben. Und deshalb hat sie nie so richtig gearbeitet als Ärztin, aber halt als Dozentin sehr viel. Und die war halt, klar, ne, ich habe das mit vielen anderen auch erlebt, auch in der Familie, die ganz normal angestellt sind und die einfach nicht glauben können, wie du musst erstmal gucken, dass Arbeit, aber die Arbeit kommt doch. Ja, weil dein Chef dafür sorgt, dass die Arbeit kommt. Der ist halt proaktiv. Und als ich dann vor vielen Jahren, auch schon bestimmt 8, 9 Jahre her, so langsam in die Industrie kam, insbesondere dann in den letzten Jahren, wo ich eigentlich nur noch weitestgehend in der Industrie unterwegs bin, muss ich ehrlich sagen, bin ich jedes Mal fassungslos, wenn ich von Unternehmen mitbekomme, die nicht wissen, wie man verkauft oder Marketing macht. Also ich habe ja auch gerade so Maschinenbau, kennst du ja mit Sicherheit auch, und andere sehr konservative Branchen. Da habe ich zum Glück mit den jüngeren Generationen, die langsam die Betriebe der Großeltern oder Eltern übernehmen, zu tun. Die verstehen das Thema. Aber wenn dann noch eine ältere Generation drin ist, dann kommt immer das, braucht man nicht, so ein Quatsch, hat da jetzt auch immer funktioniert, weil die gewohnt waren halt, es wird halt immer angerufen, es kommt was. Das finde ich so schockierend irgendwie. Und es ist, finde ich persönlich, ich bin jetzt nicht politisch so fit, alles so zu durchschauen, aber ich glaube, dass diese Einstellung, die ja in ganz, ganz vielen Branchen in Deutschland herrscht, weil es ja jahrelang so extrem gut lief bei uns, dass diese Einstellung auch mit dafür verantwortlich ist, dass wir jetzt nicht aus den Pötten kommen. Die Rahmenbedingungen durch die Politik ist die eine Sache, aber das andere ist halt auch so ein bisschen diese, ja, man könnte schon fast Wohlstandsverwahrlosung nennen, dieses gar nicht mehr gewohnt sein, dass man Aufträge auch an Land ziehen muss. Wie ist da so deine Erfahrung? Weil proaktiv sagt ja genau das, dass man ja was tun muss, damit die Aufträge an Land kommen.
Ja, da habe ich auch eine sehr schöne Erfahrung. Ich nenne jetzt nicht das Unternehmen, ist ein absoluter Weltmarktführer, hat jeder täglich damit zu tun. Und ich habe damals die Ehre bekommen, das Marketing zu übernehmen und zu leiten. Bin ganz neu in den Job eingestiegen, bin mit dem Firmengründer, beziehungsweise seinem Nachfolger, war es natürlich Familienunternehmen, saß ich dann auch mal zusammen, habe ich ihn gefragt, ja, was soll denn das Marketing machen, so mehr rhetorisch. Dann sagt er zu mir, Marketing? Wir brauchen kein Marketing. Ich dachte, klasse, vor 2 Wochen hast genau du mich eingestellt, dass ich Marketing in deinem Unternehmen mache. Jetzt sagst du, ich brauche kein Marketing. Dann habe ich auch, erstmal war ich natürlich not amused über die Antwort. Und dann, ja, warum brauchen wir denn kein Marketing? Also war schon etwas verunsichert, weil ich war dafür eingestellt. Sagte er, Ja, unsere Kunden, die rufen an. Das ist super, unsere Kunden rufen an. Da habe ich ihn erstmal so gelassen und habe mich sehr zurückgehalten. Es war ja noch Probezeit. Also ich war dann über 5 Jahre bei dem Unternehmen und es hat sich dann auch noch drastisch gewandelt. Da war ich mal eines Tages auch wieder zu ihm hoch, weiß gar nicht mal warum. Und ich habe ihn zufällig gesehen, da stand dann ein Produkt von sich, total frustriert, und hat gesagt, kennen Sie das Produkt? So vorwurfsvoll nach 6 Wochen, wo ich das Produkt gesehen, ja, das ist so und so ein Produkt wohl. Nein, Sie kennen es auch nicht. Ich dachte, oh mein Gott, jetzt wirst du rausgeschmissen. Ich sage, wieso? Das ist ein Produkt vom Wettbewerber. Das kommt aus China. Stand bei ihm vor der Bürotür. Und ich dann, was? Aus China? Und dann plötzlich, ging es nicht schnell genug mit Marketing und mit diesen ganzen Plattformen. Wir brauchen Strategien, in Anführungszeichen gegen Amazon und Alibaba. War plötzlich kein Mensch wusste, wer Alibaba ist. Und mit der Rechtsabteilung habe ich mich dann zusammengesetzt. Und so, dann haben wir dann auch Abmahnstrategien vom Messen entwickelt und so weiter und so fort. Also wir mussten extrem schnell unseren Hintern hochbekommen, also sprich proaktiv handeln. Und auf großen Messen, wo die Produkte ausgestellt wurden. Also so ein Messestand kostete damals schon über knappe 2 Millionen Euro. Also es waren schon große Messestände. Es war eine ganz bekannte Marke oder ist es noch zum Glück. Und wir haben die chinesischen Produkte dann einfach durch Messerundgänge abgemahnt. Da waren dann nachher weiße Flächen, die waren abgehängt und die Produkte waren weg. Die waren mehr oder weniger beschlagnahmt, ist jetzt der falsche Ausdruck, aber sie durften nicht ausstellen, also unsere kopierten Produkte. Und das war eine der ersten Strategien, dass sie erst gar nicht nach Europa kommen, weil dieses Produkt, von dem ich rede, das ist jedes zweite weltweit und es ist ein Produkt, wo man täglich auch nutzt. Also es ist ein sehr, sehr verbreitetes Produkt. Und das war natürlich Riesensumme. Das hätte das Unternehmen platt gemacht, wenn man nicht reagiert hätte. Mhm. Also jetzt auch durch die Rechtsabteilung, durch Marketing, durch alles Mögliche haben wir ganz viele Leute einem Strang gezogen. Dann haben wir natürlich im Internet alles reingehauen, Suchmaschinen optimiert, dass wenn man irgendwas in dem Zusammenhang googelte, das Produkt erscheint. Wir waren dann in Google von Top 10, waren wir gleich die ersten 4, 5 Treffer, nur die eigene Firma. Es war damals noch gar nicht sichtbar, das Unternehmen. Und es ging aber nur durch proaktives Handeln, durch spezielle Strategien. Bei uns war das Thema Marke ganz wichtig, weil die Leute haben es nicht mal böse gemeint. Die dachten ja, sie kaufen die Marke. Es ging sogar so weit, dass wir Reklamationsfälle von unserer gefakten Marke manchmal in die Firma bekamen. Und da geht es auch um Personenschäden und so weiter, also als Folge von irgendwelchen Produkthaftungsgeschichten. Es war ein sehr, sehr ernstes Thema. Und das ging durch proaktives Handeln. Das Unternehmen konnte dann sich immer weiter durchsetzen. Viele Wettbewerber, es gibt gar nicht so viele für diese Art von Produkten, aber die haben dann quasi auch klein beigegeben. Die wurden überrollt von der chinesischen Welle. Die haben eben nicht so abgemahnt. Wir haben da ganz spezielle Strategien gehabt und es hat sehr, sehr gut funktioniert, um auch dann nachher Vertrauen aufzubauen. Wir haben dann auch Videos produziert über die Produkte, über den Einsatz. Also damals schon vor heute über 10 Jahren, weil das unheimlich viel gebracht hat und damals schon auf YouTube und so weiter angefangen hat, ist ja die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Und da geht es ja eigentlich nur um Videos, das heißt nur auch Perplexity, was ich inzwischen anders oder mindestens genauso gut finde wie Google. Da wird der Videocontent noch stärker berücksichtigt als in Google und Google sieht so langsam nach. Also so langsam kopiert mir Google Perplexity als andersrum. Das ist hochinteressant, weil ich Google kenne ich natürlich beruflich schon jeder ewig, der Marketing zu tun hat. Und neu ist jetzt Perplexity seit ungefähr einem Jahr. Und da sieht man, dass der Videocontent zum Beispiel da unglaublich hoch stark gerankt wird. Das ist auch ein wichtiger Ranking-Faktor, also für Suchmaschinenstrategie, selbst wenn ich gar nichts in den Videos groß verbreiten würde. Aus strategischer Sicht macht es Sinn, gewisse Videoanteil auch draußen zu haben, weil das die Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit von Suchmaschinen erhöht. Nur mal als kleiner Tipp am Rande. Also auch von dem her habe ich natürlich sollte Content im Video drin sein, sonst brauche ich auch kein Video produzieren. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, weil ich hasse Videos nur aus SEO-Gründen irgendwas zu machen, dass es eben besser rankt. Das geht meistens schief, weil die Suchmaschinen sind ja nicht blöd, die werden immer intelligenter und auch raffinierter und solche Inhalte werden auch abgestraft. Ich denke auch, wenn du jetzt das Video hier 8-mal irgendwas ausspielen lässt über eine KI, das war schön, aber der Algorithmus wird es merken und er wird es nicht belohnen. Er lässt es halt einfach wie Play liegen. Das sinkt nach unten, dieser Art von Content. Und echter, ehrlicher, authentischer Content, wie jetzt auch von dir der Podcast, das wird belohnt und die allzu KI-lastigen, generierten, gefakten, auf Knopfdruck Ding-Content, sage ich jetzt mal, das wird in nächster Zeit auch von den Algorithmen eher, die lassen es halt runtersinken. Also es wird keinen großen Durchrauschen und weder auf LinkedIn noch auf YouTube noch wie alle anderen Plattformen vielleicht heißen mögen.
Dann ist mir nämlich gerade noch eine Frage eingefallen. Kommt mir natürlich sofort in den Sinn, wenn du sagst, okay, proaktive Maßnahmen, auch Video. Welche Formate hast du da im Sinn? Also ich habe ja sehr viele Formate, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, Einsatzgebiete, ist ja breit gefächert, hat ja nicht nur mit Marketing und Vertrieb zu tun. Und ich finde es natürlich immer wieder spannend, aus den verschiedenen Bereichen noch so ein bisschen mitzubekommen, was ist denn da eigentlich am interessantesten? Was würdest du sagen, ist für proaktives Videomarketing an Formaten jetzt gerade am interessantesten? Weißt du, oder was kommt zukünftig? Das kann ja auch sein.
Ja, es wird leider auch, leider sind halt die Trends TikTokiger, sag ich jetzt mal, es wird kürzer. Also solche langen Formate, jetzt der Podcast, das sind die Ausnahmen, aber haben ihre Berechtigung. Also hat jedes Format auch seine Berechtigung. Aber wenn es jetzt um Reichweite zum Beispiel geht, also je nach Ziel, was wir jetzt wieder haben, ändert sich auch das Format. Natürlich auch immer schön im, sag ich jetzt mal, Hochformat irgendwas darstellen. Ja. Also kein sowas Format. Das kommt dann eher weniger gut, sag ich jetzt mal. Und natürlich, wenn ich ein Format jetzt auch ausspiele, ich glaube, die Zahl hast du genauer im Kopf, Florian. Über 90% hören Videos stumm. Es ist recht viel. Also müssen auch immer bei den Formaten muss dann berücksichtigt werden, dass ich eben, ich mag es auch nicht, aber wenn ich es nicht mache, dieser Lauftext mit dazu, dass ich das zumindest mal drüber scannen kann. Viele hören es auch einfach nebenher. Klar, dann haben sie es an, dann hat man Glück. Aber viele haben es eben stumm, weil sie es auch nicht dürfen im Büro, was auch immer, ist einfach Ton tabu. Ja. Und dann laufen die Dinger auf LinkedIn oder wo immer. Also ich habe jetzt mal gerade einfach nichts gesagt, sondern nur die Lippen bewegt, die laufen dann stumm und ich weiß gar nicht, was sagten mir der Florian oder auch Olaf. Und also auch das hier ist eine ganz wichtige Sache, es wird kürzer, es muss auch immer mehr echter Content dahinter, also sprich hohe Relevanz. Ohne Relevanz ist es jegliche Format tot, auch Video, egal welches Format, weil viele machen dieses Clickbaiting, was derzeit vom Algorithmus super akzeptiert wird, leider. Und letztendlich ist es so eine, ich sag auch, es ist nicht ehrlich, und wenn die Leute zum 10. Mal draufklicken und sie sich dann irgendwie hinters Licht gefühlt bekommen, weil Headline super, Text dahinter ist Schrott, nur dass ich eben weiterklicke, weil es den Algorithmus belohnt, dann wird es auch nicht mehr von Erfolg gekrönt. Und die KI wird eben immer mehr analysieren, auch von diesen Formaten. Es wird immer mehr geholfen, oder muss geholfen werden den Leuten. Also ich habe mal vor vielen Jahren bei meiner Freundin die Gangschaltung mit einem YouTube-Video diesen Schaltknüppel repariert. Das war, also sie ist dann gekommen, leider, und ich saß dann da mit so ein paar Einzelteilen auf ihrem Auto sitz und sie sagt, was machst du? Und dann sage ich, ich repariere eine Gangschaltung. Es hat relativ gut nach wieder funktioniert, aber nur relativ. Also es gibt Fachwerkstätten, die haben ihre Berechtigung, sage ich jetzt mal an dieser Stelle nur. Und aber auch solche Dinge werden einfach gemacht. Es muss ein Nutzen sein, es muss geholfen werden. Und was ganz wichtiger, großer Trend ist auch gerade bei den Videos, ist die Authentizität. Also sprich, wenn ich da jetzt zu viel irgendwas KI reinwurschtel, ich habe jetzt auch keine irgendwelche Face-Filter, hier sieht man irgendwelche Falten bei mir. ist mir relativ egal. Auf vielen ist es eben nicht egal. Da sehe ich dann aus wie 25. Ist schön, hätte ich auch gern, aber da sieht man wirklich, ist halt nun mal so. Und dazu stehe ich auch, ist dafür authentischer. Und wenn die immer so glatt gebügelt kommen, wie manche im Fernsehen, ich denke immer, ich weiß gar nicht, welcher Sender das ist, da tritt wie so ein Avatar auf, der sieht so gekünstelt aus und spricht und ist so alt. Da denke ich immer, das ist doch bestimmt ein Avatar inzwischen, das ist doch gar kein echter Sprecher mehr. Es ist noch ein echter Sprecher, aber der wird wahrscheinlich so nochmal kurz durch den Filter gerauscht, dass man danach die Leute gar nicht mehr wirklich erkennt. Und das ist aber eben nicht diese, ja, das Erwünschte. Es gibt auch den großen Trend Be Real. Auch diese App gibt es ja dazu.
Ja, kenne ich. Ja. Meine Frau nutzt die manchmal mit ihren Freundinnen.
Okay. Eher so die jüngeren Generationen sind. Also ich habe sie jetzt auch nicht im Einsatz. Mir ist es zu stressig. Aber das zeigt ja auch einfach, ja, wohin die Reise geht. Immerhin eine schöne TikTok-Alternative. Je nachdem, und immer mehr auch von den Leuten, die streamen eben keine Nachrichten mehr, so wie wir es immer, oh, jetzt ist 20 Uhr, jetzt müssen wir irgendwie Nachrichten gucken. Das machen die ja gar nicht mehr, wenn ich die frage, ja, schaust du Fernsehen? Nö, ich schau kein Fernsehen. Streamst du? Ja, ich stream. Ist für mich ähnlich, also ist beides Mediennutzung auf dem Bildschirm, aber die sehen sich nicht als Fernsehzuschauer oder auch Nachrichten, die kommen dann überwiegend aus TikTok, Insta, wo auch immer her, anderen Kanälen. Ich habe es auch schon verglichen, die Nachrichten. Also die sind halt, sagen wir, freier. Also da wird halt mal mit der Kamera draufgehalten, was bei den anderen dann schon wieder irgendwie 1000 Balken drauf sind. Also es hat alles seine Berechtigung und es gibt da auch kein richtig und kein falsch. Auch diese ganze Mediennutzungsverhalten von den Generationen, es kommt immer darauf an, welche Generation spreche ich an, auch davon hängt es ab, wie spiele ich die Medieninhalte aus? Bin ich eher per Du, flapsig, könnte mal ein Fleck auf dem Hemd sein, was auch immer. Oder muss ich hier mit Krawatte womöglich, ganz extrem, was es ja fast nimmer gibt, Gott sei Dank, auftreten?
Also da muss ich mich dann... Ja, manche noch.
Ja,
welche war es? Ein paar noch erlebt, ja.
Ja, ja. Selten, gell? Aber zum Beispiel früher bei dem Job, wo ich vorher erzählt habe, mit diesem Rätsel um die Produkte mit den Chinesen, da war ich in 5 Jahren, war ich glaube in 2-3 Tagen ohne Krawatte, kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, aber es war ein erzkonservatives Unternehmen und der Marketingmensch, der musste eben immer Anzug und Krawatte tragen. Ist für mich heute undenkbar, also das, aber es war halt damals die Spielregeln und einem Arbeitsvertrag musste ich unterschreiben, Jeansverbot. Also da war ein Jeansverbot, es war ein Kündigungsgrund, ich habe es unterschrieben. Das war sogar mein zweiter Job in meiner Geschichte vor vielleicht 30 Jahren. Und da stand dieses Jeansverbot drin. Also so wandeln sich einfach diese Zeiten, sag ich mal, im Laufe der Zeit. Da muss man das berücksichtigen, um erfolgreich zu sein. Sonst bringt auch der schönste Content nichts, wenn er eben relativ schlecht rübergebracht wird.
Ja, spannend. Wenn ich mal kurz zusammenfassen darf, also proaktives Handeln im Marketing und Sales für mich absolut logisch und indiskutabel. Allerdings für viele Unternehmen und viele Branchen noch nicht. Das ist die Zukunft. Gemäß einem meiner Lieblingssätze, wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Denn auch das habe ich in meinem beruflichen Leben bisher gelernt, auch wahrscheinlich aus der Not geboren in unserer ehemaligen Kernbranche, wo ja technische Innovationen jeden Tag passiert ist über viele Jahre. Jetzt passiert da nicht mehr so viel in der Musikbranche, aber jahrelang, oder in der Audiotechnikbranche, aber jahrelang war das echt, war das wirklich eine Branche, die Innovationstreiber war. Deshalb proaktives Handeln und was du auch gerade wieder schön gesagt hast, was ich auch schon vor Jahren erlebt habe, wir haben ja viele Jahre lang so Trainingsinhalte, Kommunikationsinhalte für bekannte große deutsche Unternehmen und Konzerne produziert. Und da waren immer die Videos viel, viel erfolgreicher, was die Akzeptanz bei den Mitarbeitenden betraf, die wirklich aus dem eigenen Haus gemacht wurden und nicht mit professionellen Schauspielern oder Trainern. Also da war schon klar, das ist jetzt über 10 Jahre schon her, wie wichtig Authentizität ist. Und das ist ja etwas, wo sich viele noch sehr schwer mit tun, wenn es um Video geht, sei es aufgezeichnet oder sei es in Live-Formaten. Ich persönlich finde nämlich gerade für das proaktive Ansprechen von potenziellen Kunden, von Zielgruppen, haben gerade Live-Formate noch unheimlich viel Potenzial, was noch von den Unternehmen gar nicht erkannt wird. Also ich rede noch gar nicht mal von Webinaren, das ist die eine Sache, sondern wirklich von Live-Streaming, quasi, dass sich ein Unternehmen einen eigenen Fernsehsender aufbaut, in Anführungsstrichen, und zu gewissen Produkten, Produktkategorien, zu gewissen, es gibt ja Unternehmen, die bespielen verschiedene Märkte mit völlig unterschiedlichen Produkten, dass man da regelmäßig jede Woche, alle zwei Wochen einen Livestream macht und seine Kunden informiert, denen auch die Möglichkeit gibt, dem Unternehmen über die Schulter zu schauen, in die Entwicklung zu sagen, hier, das ist jetzt beim neuen Produktstand XY, was braucht ihr? Das kannst du ja in einem Livestream, wenn du das mal etabliert hast, dauert natürlich eine gewisse Weile. Also kannst du jetzt nicht dreimal machen und dann sagen, ach nee, funktioniert nicht, dann musst du schon ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr musst du da dranbleiben, damit die Leute es auch, ich meine, denk an dich selber, dann muss mal jeder an sich selber denken. Bis ich verstanden habe, dass ein Unternehmen sowas regelmäßig macht, da vergehen Wochen bis Monate, weil ich ja nicht den ganzen Tag mir die Webseite vom Unternehmen angucke oder das LinkedIn-Profil. Aber ich glaube, da ist noch wahnsinnig viel Potenzial, was noch nahezu gar nicht genutzt wird. Also ich sehe es bei ein paar Kunden von uns, die sowas machen, mit wirklich sensationellen Erfolgen. Wir haben mit einem Unternehmen zu tun, ein Großhandelsunternehmen, die mussten in der Corona-Zeit halt den Außendienst natürlich deutlich zurückfahren und haben dann quasi so eine Art Live-Shopping-TV, also im Prinzip QVC in klein gemacht. Allerdings nur einmal im Monat, aber das waren doch so signifikante Umsatzzunahmen, dass sie das nach der Corona-Zeit weitergetrieben haben. Und mittlerweile so weit sind, dass ein eigenes Studio mit uns halt bauen möchten, um sich halt die Mietkosten für ein Studio zu sparen, weil sie gesehen haben, ja, unsere Kunden haben sich daran gewöhnt, dass sie jeden Monat von uns Produkte live vorgeführt bekommen, Produktneuerungen und. Aber auch da gerade je größer das Unternehmen ist, meine Erfahrung, desto mehr möchte man das perfektionieren. Und das ist dann, irgendwann wird es wieder absurd, weil dann ist alles so durchgescriptet, dann hast du nicht mehr mit einem menschlichen Unternehmen zu tun und die Authentizität, die geht halt total flöten. Ja, Olaf, jetzt haben wir, sehe ich gerade schon, 50 Minuten, das ging jetzt sehr schnell. Super viel Inhalt, super viel spannende Impulse von dir. Vielen, vielen Dank. Hast du eine abschließende Botschaft, was das Thema betrifft, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die du in einem oder zwei kurzen Sätzen zusammenfassen magst?
Also ganz kurz ist, Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N, also tun. Man muss es einfach mal machen. Und vor allem, was du gerade erwähnt hast mit diesem Livestreaming, da habe ich jetzt hier, muss ich mal gerade, wir haben mal so einen Marker hier reingemacht in dem Buch. Also das ist sogar ein ganzes Kapitel quasi mit drin über diese Art von Kommunikation und wieso man es eben machen sollte, weil es dermaßen wichtig ist als Trend. Also es war damals, ich habe es ja vor 2 Jahren ungefähr angefangen zu schreiben, dann wurde es letztes Jahr veröffentlicht, das Buch. Und es war einer der absoluten Shooting-Star-Trends sind diese Live-Kommunikationsvideos. Da kann ich auch nur jedem empfehlen, mal drüber nachzudenken. Es ist relativ schnell produziert, wenn man eben weiß, wie man es umsetzen kann. Und es ist super, super beliebt. Es dürfen auch Fehler passieren, es darf stolpern ein bisschen.
Im Gegenteil, es macht sogar sympathischer.
Tut dem Ganzen sogar gut. Dann warten ja die Leute drauf. Das ist wie bei Formel 1. Boah, hoffentlich tut sich da mal was. Und es ist sehr, sehr erfolgreich. Und ich, das wäre aber eine ganz eigene Welt. Ich habe es schon auch vor ganz vielen Jahren mal ausprobieren dürfen, dieser Live-Kommunikation. Wir haben daneben einen Bestellshop immer hochlaufen. Also wenn das Produkt kam, dann konnte man da draufklicken und war dann auf der Website im Shop drin. Also schon vor knappen 10 Jahren ging das schon, auch technisch. Also die Technologie ist keine Ausrede. Und das war auch damals schon echt erfolgreich im Bereich, als die E-Commerce-Sache so langsam durch die Decke ging. Und von dem her einfach mal drauf achten, welcher Trend liegt mir, was mag ich ausprobieren. Krone zurechtrücken, falls es mal nicht funktioniert und weiter geht's. Und dann wird jeder, bin ich mir sehr sicher, Erfolg haben und drücke allen die Daumen natürlich, dass es auch klappt. Es ist gar nicht so schwierig und möglichst innerhalb von 24 Stunden sich schon mal einen Termin reinsetzen, dass man damit beginnen möchte mit einer Aktion, egal was, ob jetzt, wenn es da irgendein Impuls heute dabei war, Live-Video, was auch immer, mach dir einfach einen Outlook-Termin rein, selbst wenn der an Ostern ist, weil du gerade keine Zeit hast, aber Hauptsache es steht dieser Termin in deinem Kalender drin und dann kannst du ihn nochmal zur Not verschieben, aber möglichst nicht und einfach anfangen, Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Glück und Erfolg.
Vielen, vielen Dank. Du halt gern nochmal dein Buch in die Kamera. Wir können es ja auch verlinken.
Probier's mal, ob das
weil da sind ja Ja, sieht man schön. Viele spannende Impulse drin.
So wie,
jetzt
wie
bin ich mal ganz unverschämt. Olaf, hast du noch ein Exemplar, was wir verlosen könnten?
Ich rede da nochmal, also sind gerade alle weg. Ich habe jetzt kriegt die schon wieder ein bisschen mal bestellen. Aber lass es uns doch einfach machen. Ich rede da nochmal kurz mit dem Verlag. Weil die sind immer äußerst sparsam. Und dann natürlich von mir aus jederzeit gerne.
Gut, dann machen wir das doch ganz einfach hier. Das fiel mir gerade so ein, ich habe es noch nie gemacht.
Sehr gute Idee.
Also, wer ein Buch, wir verlosen ein Exemplar von Olafs Buch, und zwar dem Buch über proaktive Marketing und Vertriebsimpulse. Wie heißt es nochmal im kompletten Titel?
Also, ich halte es gerade nochmal frecherweise.
Genau, heißt genauso. Sehr spannendes Thema. Wer dieses Buch haben möchte, der schreibt mir einfach eine E-Mail an podcast@corporate-studio.de mit einem kleinen Impuls, warum du das Buch haben möchtest und natürlich mit deiner Adresse. Und ich würde mal sagen, ja, der Podcast, der kommt so Mitte, Ende Februar raus. Ich würde mal sagen, so irgendwann gegen Anfang April machen wir dann die Verlosung. Wir sammeln ein bisschen.
Sehr gut. Dann
hört ja nicht jeder sofort auf den Anfang den Podcast. Und bis dahin hast du mit Sicherheit dann auch vom Verlag das Exemplar da.
Ich schreibe dann auch was Schönes dazu, genau.
Genau, das kommt ja noch dazu, sogar in der persönlichen Widmung. Olaf, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für deine spannenden Impulse und ja, ich freue mich auf unser Wiedersehen, auf eine der vielen Veranstaltungen, wo wir dieses Jahr sein werden. Und an alle, die zugehört haben, schön, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Dass du treu dabei bist, weil ich habe gesehen, ich habe letztes Jahr massiv an Abonnenten zugenommen, das macht unheimlich Spaß. Und wenn du eine Idee hast, wenn du einen Impuls hast, irgendein Thema, irgendeinen Gast oder auch ein Thema, was ich alleine bespreche, weil ich habe jetzt wieder angefangen, mal Themen zu sammeln, über die ich alleine spreche, auch gerade mal so technische Themen, da kriege ich immer wieder Anfragen. Das habe ich letztes Jahr einfach nur aus Zeitgründen, weil so ein Podcast-Gespräch, ein Interview aufzuzeichnen, ist immer einfacher in der Vorbereitung, als ein technisches Thema vorzubereiten. Insbesondere, weil wenn ich jetzt ein Video mache, möchte ich natürlich auch noch was zeigen dabei. Insofern, wenn du eine Idee hast, dann schick mir einfach eine E-Mail an podcast@corporate-studio.de, also sowohl Themen als auch Gäste bezogen. In diesem Sinne wünsche ich noch eine schöne Restwoche und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.
Tschüss und vielen Dank für alle, die dabei waren. Dankeschön.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.